Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie zur 12. Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 12. Februar 2021. Während die letzte Vorlesung sich mit Alternativen zur freien Marktwirtschaft befasste, den sozioökonomischen Begriff der Institution medienwissenschaftlich beleuchtete und dabei einige Erkenntnisse aus der Wirtschaftsgeschichte einbetten konnte, wird im Folgenden an die 10. Vorlesung angeknüpft und die Frage, wie soziale Netzwerke gerecht und nicht ausbeuterisch organisiert werden könnten, verfolgt. Wie sich vielleicht einige erinnern können, ging es in der 10. Vorlesung um die Mediengeschichte und Archäologie sozialer Netzwerke und ihre Genealogie aus der Soziometrie. Hier wurden soziale Beziehungsnetzwerke als Soziogramme kartografiert. Doch erst die Mathematisierung dieser vorwiegend visuellen Netzwerke, zuerst durch die Umformung in einfache Matrizentabellen, später durch die Graphentheorie, die von Mathematikern wie Frank Harary und Soziologen wie James Coleman in den 1960er Jahren als neue Methode propagiert wurde, ermöglichte dann allmählich die algorithmische Auswertung, Strukturierung und Filterung dieser Netzwerke. Mit dem Aufkommen des World Wide Webs in den 1990er Jahren, das nun selbst ein Netzwerk nicht mehr von Menschen, aber von Computern war, mit interagierenden Menschen natürlich, konnten Webseiten und ihre gegenseitige Verlinkung im Web 1.0 und später seit der Jahrtausendwende durch das Web 2.0 auch Benutzerinnenprofile als Netzwerke graphentheoretisch erfasst und algorithmisch analysiert werden. Daten des neuen Facebook-Imperiums der 2010er Jahre wurden in einem Social Graph erfasst, der seitdem nicht nur die Profile, sondern auch sämtliche Interaktionen im Netzwerk verdatet. Inspiriert durch die Medienwissenschaftlerin Wendy Chung konnte ich dann das in der Netzwerksanalyse stark verbreitete Homophilie-Prinzip als eines der vielen Ursachen für die Echokammer-Effekte, die sich aktuell etwa durch das Aufkommen von Fake-News-Anhängerinnen, Impfgegnerinnen oder Rechtsradikale bemerkbar macht, diagnostizieren. Homophilie ist ein epistemisches Prinzip der Netzwerksanalyse, das davon ausgeht, dass Menschen sich stets zu Gruppen gleichgesinnter Personen gruppieren, ohne jemals eine Vorliebe für Diversität zu entwickeln. Das Homophilie-Prinzip geht auch mit dem Ziel der meisten statistischen Verfahren der Mustererkennung und Datenkategorisierung, Sortierung und Filterung einher, denn aus welchen Gründen sollten Daten nicht nach ihrer Gleichartigkeit gruppiert werden? In dieser Vorlesung werden aber genau solche oder ähnliche Fragen bezüglich der Filter- und Analyseverfahren der Datenextraktion gestellt und diskutiert, um computatorisch informiert spekulieren und fabulieren zu können. Was im Sinne einer Kritik der reinen Computation mit in Graphen organisierte Daten sonst noch alles angestellt werden könnte, gilt es also zu fragen. Doch davor soll hier nochmals kurz die steigende Bedeutung der Graphentheorie im digitalen Kapitalismus dargelegt werden. Ein direkter Einstieg in diesen Bereich bietet das sogenannte Graph Mining. Graph Mining ist ein aufkommendes, anwendungsorientiertes Forschungsfeld, das inspiriert vom Erfolg Facebooks und Googles versucht, alles, was digitalisier- und datierbar ist, als Graph zu erfassen. Der Graph bei Facebook ist ein sogenannter nicht gerichteter. Jener der Linkstrukturen im World Wide Web, etwa von Google, ist ein gerichteter. Sowohl die Daten von YouTube als auch jene von Uber sind in Graphen strukturiert. Wie ich in der letzten Vorlesung angedeutet habe, lassen sich auch geografische Kartendaten in Graphen umwandeln, um kürzeste Strecken und Routen zu berechnen. Dies kommt selbstverständlich auch in Kommunikationsnetzwerken beim Umleiten von Datenpaketen durch Router zur Anwendung. Graphen bilden oft auch die Basis im Bereich des sogenannten Natural Language Processings, auf Deutsch schlicht Computerlinguistik, mit populären Anwendungen wie Siri, Amazon Echo, Google Assistant zur Anwendung, die sprachliche Aussagen und Anweisungen erkennen können. So verstanden ist es dann auch nicht verkehrt, wenn im Bereich des maschinellen Lernens Graphen auch mit künstlich-neuronalen Netzwerken verschränkt werden und etwa Graph Neural Networks oder Graph Convolutional Networks als neue Forschungsfelder der Informatik auffindbar sind. Schließlich werden im Bereich der Optimierung von Computeroperationssysteme sogenannte Resource Allocation Graphs erstellt, die Ressourcen und Prozesse in Beziehung stellen. Zumindest von der Begrifflichkeit her betrachtet, hört sich das doch für die Ohren eines kritischen Medienwissenschaftlers als ein vielversprechendes Feld für die in der letzten Vorlesung angedeuteten Verteilungsfragen an. Wenn es also darum geht, Ressourcen im Commoning effizient und gerecht zu verteilen. In diesem Sinne könnte meine Vermutung, dass Markt und soziale Netzwerke ein gemeinsames, mediales, vielleicht sogar komputatorisches Gefüge bilden, das ihr beide Informationssysteme sind, genau im Bereich der Graphentheorie Bestätigung finden. Doch dazu müsste ich noch länger und weitreichender suchen. Stattdessen komme ich auf die bereits gestellte Frage, was man im Sinne einer Kritik der reinen Computation mit in Graphen organisierten Daten denn sonst noch alles anstellen könnte, zurück. Und frage vor allem, wie das spektrale Clustering, so nennt sich die Gruppierung von Graphendaten in homogene Häufchen, anders berechnet werden könnte. Nicht homogenisierende Verfahren, Algorithmen, Protokolle könnten nicht nur genau das Gegenteil eines bestimmten Datenpunkts berechnen, sondern diesen Datenpunkt in ein möglichst gut durchmischtes Häufchen einordnen. Der Psychologe Martin Papenberg und der Informatiker Gunnar Klau nennen solch ein Verfahren Anti-Clustering. Beim Anti-Clustering geschieht die Gruppierung und Einteilung nicht auf Basis der Gleichheit einzelner Daten eines Datensatzes, sondern auf Basis von Diversität und Heterogenität. Ein Datensatz wird in zwei möglichst gleich heterogene Häufchen eingeteilt. Die Gruppierung erfolgt hier also nicht auf der untersten Ebene, sondern auf einer Metaebene. Dabei dienen solche Algorithmen für Fälle, wenn eine Prüfung aufgrund von Raumbeschränkungen mehrmals durchgeführt werden müsste und dabei möglichst gleich diverse Gruppenzusammensetzungen wichtig wären. Auch für psychologische Studien wären solche Verfahren praktisch. Ein vielversprechender Fundort für Verfahren, Regeln und Protokolle zur Erhaltung und Förderung von Diversität wäre sicherlich das sogenannte Diversity Management in Unternehmen. Jedoch gilt es auch hier kritisch, die vor allem in den letzten Jahren beobachtbaren Einbettungen in die Schaltkreise kapitalistischer Gewinnmaximierung zu hinterfragen. Das heißt, aus Wertschätzung soll nicht Wertschöpfung, sondern Wertkritik und demokratische Wertverteilung entstehen. Diversität scheint längst ein wichtiges Kriterium geworden zu sein, wenn nach der sogenannten Resilienz, das heißt die Überlebensfähigkeit eines Netzwerks, eines Systems, einer Landschaft, einer Gemeinschaft gefragt wird. Während jedoch die Diversität für den Wettbewerb im freien Markt sicherlich wichtig ist, ist sie für eine solidarische Gemeinschaft umso relevanter und wirksamer, denn hier soll ja nicht konkurriert, sondern kollaboriert werden. Viele Erkenntnisse bezüglich den Vorteilen der Diversität wurden dabei mit dem Aufkommen der Computermodellierung und Simulation sozialer Phänomene in der sogenannten Computational Sociology nachvollziehbar gemacht. Während die Netzwerkanalyse vor allem bestehende Netzwerke analysiert, entstand parallel dazu auch die Praxis, Netzwerke zu simulieren und zu modellieren. Wie bereits in der dritten und siebten Vorlesung kurz tangiert, sind Computermodelle für eine Kritik der reinen Computation und eine kritische Medienwissenschaft vielversprechend, weil sie Potenziale eröffnen, die über rein textbasierte oder audiovisuelle Fabulation, Fiktion und Spekulation hinausgehen und als interaktive, erkundbare, operative Software, Hardware, Gefüge sehr konkrete Erfahrungen zeitigen, veräußern und verräumlichen können. Ich wiederhole aus der dritten Vorlesung. Der Medienwissenschaftler Klaus Piers schreibt in einem 2012 erschienenen Text zur Epistemologie der Computersimulation, dass das Wissen von Computermodellen und Simulationen, ich zitiere, immer mit einem hypothetischen Index versehen ist. Ende Zitat. Computation als Simulation ist keine Abbildung der Realität, sondern eine Vermutung oder Behauptung und in diesem Sinne auch ein rhetorisches Mittel. Hier lässt sich nun anknüpfen bzw. der Kreis schließt sich. Denn um von der Wichtigkeit, Relevanz und dem Potenzial alternativer sozialer Netzwerke etwa zu überzeugen, sind genau solche interaktiv modifizierbare operative Geschichten, Fiktionen und auch Karten als rhetorische Mittel und Instrumente der selbstermächtigenden Mitgestaltung unserer medialen Umwelt und Gesellschaft nötig. Nachdem einige Regeln, Protokolle und Funktionalitäten sozialer Netzwerke und ihre Medienarchäologie und Genealogie herausgearbeitet wurde, gilt es nun, diese Regeln zu modellieren und abzuändern, sodass alternative Wege getestet werden können. Von den zahlreichen Möglichkeiten der Computermodellierung scheinen mir im Moment zwei einschlägig zu sein. Zum ersten Bereich gehören Modellierungen, die eine systemdynamische Metaperspektive einnehmen, wie sie bereits seit den 1960er Jahren durch die Verbreitung der Kybernetik und dem sogenannten Operational Research in den Organisationsmanagement- und Wirtschaftswissenschaften zwecks Optimierung und Profitmaximierung erprobt wurden. Solche Modelle wurden aber auch von den Wissenschaftlerinnen der berühmten Studie The Limits of Growth, die anfangs der 1970er Jahre veröffentlicht wurde und maßgeblich für die Formierung der Umweltbewegung verantwortlich war, eingesetzt. Der andere, etwas jüngere Bereich, der in den 1990er Jahren entstand, nimmt eine sogenannte agentenbasierte Perspektive ein. Hier werden nicht mehr Systemeigenschaften modelliert, sondern die Handlungen und Interaktionen einzelner Entitäten, die sich in einer Modellwelt bewegen und mit ihr sowie mit anderen Entitäten interagieren. Das Systemverhalten entsteht aus dem Verhalten dieser einzelnen Entitäten, auch Agenten genannt, und wird nicht auf Systemebene vorgegeben, wobei damit dann dezentrale Prozesse simuliert werden können. Die agentenbasierte Modellierung wurde bereits in diversen Wissensfeldern eingesetzt, etwa der Simulation von Menschenmassen oder Autostaus, der Verbreitung von Informationen, aber auch von Viren und schließlich auch die Modellierung sozioökonomischer Phänomene und Systeme. Dazu möchte ich nun zwei Fallbeispiele darlegen. Hier also das erste. Ein interdisziplinäres Forscherteam bestehend aus den Sozialpsychologen Daniel Geschke und Peter Holz sowie dem Informatiker und Sozialwissenschaftler Jan Lorenz hat 2018 ein für die aktuelle Vorlesung einschlägiges agentenbasiertes Modell des Filterblaseneffekts in sozialen Medien und Netzwerken entwickelt, das aus drei Filterebenen besteht. Erstens das Individuum, zweitens das Soziale und drittens das Technologische. Die Agenten des Modells bestehen aus Individuen und aus Informationseinheiten, die zwischen diesen Individuen wandern. Agenten werden als farbige Punkte auf einer Fläche dargestellt, wobei die Koordinaten dieser Fläche ein abstraktes Grundhaltungsfeld darstellen, mit jeweils maximal minus 1 oder plus 1, also einer maximal positiven oder maximal negativen Haltung. Dieses Feld könnte politische Haltungen im Spannungsfeld beispielsweise zwischen autoritär demokratisch oder politisch nicht politisch darstellen. Es wurden aber keine konkreten Haltungen modelliert, sondern vielmehr ihre Interrelationen. Die Punkte, die Individuen darstellen, werden nun in diesem zweidimensionalen Koordinatenfeld zufällig angeordnet, wobei sie miteinander durch Freundschaften repräsentiert durch Linien verbunden sind. Die Anzahl Freunde lässt sich als Parameter einstellen. Graphentheoretisch formuliert bilden die Individuen die Knoten und die Freundschaften die Kanten. Informationsteilchen tauchen nun im Feld auf und je näher sie sich zu einem der Individuen befinden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Information verarbeitet wird. Die Informationen können aber auch durch das Netzwerk der Freundschaften geleitet werden. Hier geschieht also die soziale Filterung. Die Individuen können ihre Haltungen an jene, denen sie begegnen, anpassen und dadurch verschiebt sich dann ihre Position auf dem Feld. So entstehen schnell erste Gruppierungen. Darüber hinaus können Informationen auch durch technologische Filter generiert werden. Hier sind wir also wieder beim Thema der Vorlesung. Dabei gibt es zwei Wege der Filterung. Eine, die Informationseinheiten in die Nähe eines Individuums generiert bzw. platziert und eine, die Informationseinheiten aus weiter entfernten Positionen aufnimmt und sie in die Nähe eines Individuums platziert. Dies entspricht einem Diversitätsfilter. Leider wird dieser Punkt im Artikel, der diese Forschung beschreibt, nicht allzu stark gemacht, weil die Polarisierungs- bzw. Gruppierungseffekte, die durch die Kombination aller drei Effekte entstehen, durch den Diversitätsfilter in dem beschriebenen Modell nur leicht abgeschwächt werden. So scheint vor allem der soziale Filter bzw. die Kanäle der Freundschaftsnetzwerke einflussreicher zu sein. Wobei ich hier gerne anmerken möchte, dass die Funktionsweise dieses Diversitätsfilters eigentlich mit jener des sozialen Netzwerks gekoppelt werden müsste. Denn die Zusammenstellung der Freunde bestimmt ja sicherlich auch mit, wie heterogen die zugespielten Informationen dann sind. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis dieses Forschungsteams hilfreich, weil es auf Modellbasis und komputatorisch sozusagen die Filterblasen und Echokammer-Effekte nachvollziehen lässt. Ich zitiere aus dem zusammenfassenden Abstract: "We constructed an agent-based modeling and analyzed 12 different information filtering scenarios to answer the question under which circumstances social media and recommender algorithms contribute to fragmentation of modern society into distinct echo chambers. Simulations show that even without any social or technological filters, echo chambers emerge as a consequence of cognitive mechanisms such as confirmation bias under conditions of central information propagation through channels reaching a large part of the population. When social and technological filtering mechanisms are added to the model, polarization of society into even more distinct and less interconnected echo chambers is observed." Ende Zitat. Während medienepistemologisch äußerst einschlägig, ist das kritische Potenzial dieser Studie erweiterbar. Dazu möchte ich nun aber auf ein weiteres Computermodell, ein sehr einfaches, nämlich das sogenannte Segregationsmodell des Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Schelling aus den 1970er Jahren heranziehen. Während Schelling das Modell noch händisch und mit Spielsteinen testete, wurde es in den 1990er Jahren auch in Software umgesetzt. Frei nach Wendy Chung ging es auch bei Thomas Schelling darum, mit Homophilie, Rassismus und Segregation zu legitimieren. Segregation bezeichnet den Vorgang der Entmischung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in einem Beobachtungsgebiet und die Bildung von Ghettos einerseits und andererseits geschlossener Gemeinschaften. Schelling versuchte in den frühen 1970er Jahren diesen Prozess zu modellieren und abstrahierte Nachbarschaft als eine Anordnung in einem zweidimensionalen Raster, in dem jeder in Bezug auf seinen eigenen Standort definiert wird. Eine Nachbarschaft besteht aus 8 umliegenden Quadratfeldern, die jeweils von unterschiedlichen Bewohnerinnen bewohnt oder nicht bewohnt werden können. Schelling ging erst einmal von 2 heterogenen Gruppierungen aus. Dabei wollte er modellieren, wie Segregation entsteht. Ich zitiere aus dem einschlägigen Artikel: "Small incentives, almost imperceptible differentials, can lead to strikingly polarized results." Ende Zitat. Die Bedingung, die diesen Effekt hervorruft, ist, ich zitiere: "a universal demand that no fewer than half of one's neighbors be of the same color, the discontent moving to the nearest satisfactory vacant square." Ende Zitat. Der Kernalgorithmus eines Agenten in diesem Modell lautet also: bleibe im aktuellen Standort, solange mindestens 3 der 8 Nachbarfelder von Gleichartigen besetzt ist. Springe zum nächsten freien Feld, sobald sich nur noch 2 Gleichartige in den anliegenden Feldern befinden. Dabei lotete Schelling den unteren Toleranzwert aus und beschrieb ihn als Kipppunkt, Tipping Point. Das Modell wurde nicht nur durch seine einfache Grundstruktur, die aber zu nicht intuitiven Ergebnissen führt, berühmt und wurde in zahlreichen Studien im Feld der Urbanistik und Stadtforschung eingesetzt. Während aber die Studien und Varianten dieses Modells den Gedanken der Homophilie nicht in Heterophilie als die Liebe zur Andersartigen im Sinne einer Erhöhung der Diversität weiterentwickelten, wurde genau dies 2014 von Wei Hart und Nikki Case durch die Webseite Polygons A Playable Post on How Harmless Choices Can Make a Harmful World oder abgeschwächt A Playable Post und die Shape of Society möglich. Nachdem sie die beiden Schellings Modell nachprogrammierten, online erkundbar und beobachtbar machten, legten sie dann in einem zweiten Schritt eine Neuinterpretation des Kernalgorithmus vor, der lautet: Bleibe im aktuellen Standort, solange mindestens 3 der 8 Nachbarfelder von Gleichartigen besetzt ist und solange mindestens 3 Nachbarinnen andersartig sind. Springe zum nächsten freien Feld, sobald sich nur noch 2 Gleichartige und oder nur noch 2 Andersartige in den anliegenden Feldern befinden. Dadurch kann der Segregationseffekt vermieden werden. Wie umgekehrt nur ein wenig Intoleranz die Segregation massiv förderte, kann sie durch nur ein wenig mehr Vorliebe für Diversität wieder abgebaut werden. Schillerische Projekte wie Polygons von Weihart und Nikki Case werden auch als Explorables bezeichnet, ein Konzept des Informatikers und Interface-Gestalters Brad Victor, den er 2011 erstmals in einem Blog-Eintrag erwähnt haben soll. Explorables machen komplexe Sachverhalte mittels einfachen, interaktiven Web- und JavaScript-basierten Modellen online im World Wide Web visuell und manchmal auch klanglich erkundbar. Gesellschafts- und kapitalismuskritisch eingesetzt, könnten sie als rhetorische Mittel fungieren, die Beteiligte überzeugen könnten, die Regeln, Protokolle, Rahmenbedingungen und Diskurse, die in den Systemen, Umwelten, Nachbarschaften und ihren Dispositiven einprogrammiert sind und operativ werden, zu hinterfragen. Gleichzeitig erlauben solche Explorables alternative Vorschläge zu erkunden und zumindest modellhaft erfahrbar zu machen. Während solche agentenbasierte Modelle nicht intuitive Gesamteffekte und Emergenzen zeitigen können und damit bekanntlich auch in der Erforschung von komplexen Systemen eine maßgebliche Rolle spielten, verbergen sich in ihnen auch aus medientheoretischer Sicht für eine Kritik der reinen Computation kritische Aspekte. Die Operativität eines Computermodells kann Effekte und Erkenntnisse zeitigen, die aus der Sicht ihrer Urheberinnen, Gestalterinnen und Programmiererinnen nicht intendiert waren. Dass Schellings Segregationsmodell gleichzeitig auch ein Modell, das die Diversität einer Nachbarschaft modellieren kann, konnte Thomas Schelling so vermutlich nicht voraussehen. So verstanden sind Modellen wie auch Netzwerken und Systemen eine Komplexität inhärent, die über ihre reine Instrumentalität hinausgehen, und ich würde diese Situation als Eigensinnigkeit der Algorithmizität bezeichnen. Ich fasse kurz zusammen. Die Vorlesung begann mit der Hervorhebung der Graphentheorie als wichtigste Grundlage für das Verstehen sozialer Netzwerke und wie die Daten dabei extrahiert werden. Wobei auch dieses Mal nicht auf ihre Wertschöpfung, den Datenextraktivismus geachtet wurde, sondern weiter am Problem der Echokammern, der Homophilie und der Filterprozesse gearbeitet wurde. Dabei bin ich dann beim Konzept der Diversität als Gegenbegriff zur Homogenität gelandet. Hier ging es letztendlich darum, alternative Horizonte zu eröffnen, um neue Wege, wie Algorithmen und soziale Netzwerke geformt, analysiert und gestaltet werden könnten, zu eröffnen, um damit die dringlichen neuen Formen solidarischen Zusammenlebens projektieren zu können. Darauf aufbauend habe ich dann den Bereich der Computermodellierung hervorgehoben, der genau im Sinne einer rhetorisch operierenden Computation die neuen Regeln, Protokolle und Algorithmen für ein besseres Zusammenleben erkundbar und explorierbar macht. Die kritische Modellierung alternativer sozioökonomischer Netzwerke und sozialer Medien, aber auch von Märkten oder anderen Formen der Ressourcenteilung, muss aber darüber hinaus auch medienarchäologisch und genealogisch informiert vorgehen und damit in einen Gesamtzusammenhang strategischer Gegenaktionen und Kulturen eingepflegt werden. Neben der symbolisch abstrakten Operativität des Computings muss das Wissen vergangener Medienepochen wie die elektronisch-analoge Nachrichtentechnik fruchtbar gemacht werden. Stichworte und Konzepte wie Filter, Verstärker, Resonanz, Noise, Signal, Maskierung, Übersteuerung und Feedback werden hier wichtig, denn viele dieser Begriffe fanden auch Eingang in die Welt der Datenanalyse, und so ist neben der Statistik auch das Feld der Nachrichtentechnik und Analyse ein ernstzunehmender historischer Kontext für den Datenextraktivismus und den digitalen Kapitalismus. Was damit genau gemeint ist, werde ich ansatzweise in der übernächsten, letzten Vorlesung skizzieren. Vielen Dank fürs Zuhören.